Pandoras Box auf Radio Lura 97,5 MHz.
Die Pandoras Box heute am 9. Dezember 2023.
Wir senden live aus dem Studio und am Mikrofon sind
AKW
und Bettina.
Und wollen wir gleich unser Programm durchgehen?
Ja, genau. Wir haben heute ein schönes Literaturprogramm.
Ein schönes Musikprogramm.
Genau, wir berichten über Bücher, die wir gelesen haben und lesen euch auch daraus vor.
Ja, also ich kann jetzt das vielleicht schon erwähnen, welches Buch ihr heute Ausschnitte daraus hören werdet. Das ist Die Rache der Skipunks, eine feministische Musikgeschichte von Polystyrene bis Pussy Riot von Vivienne Goldman.
Und dann gibt es noch zwei Buchtipps, und zwar zu einem Buch von Yuko Tsushima und zu einem Buch von Tishan Sila.
Und nun viel Vergnügen bei der Sendung.
taste it. I just could not stop eating makeup.
Yeah. my mother's past, seen what things will come, moved with shadowed shapes, and I sang their haunted songs. Now I'll close my eyes, give myself to chance. Mystery's my old friend, stories you.
Das ist die Pandoras Box auf Radio Lora 97,5 MHz und das war Last Chance for a Ghost Dance von Marina Witcher's Shady Midnight Orchestra. Ich habe das Buch von Yuko Tsushima in der Pestalozzi-Bibliothek entdeckt bei den Neuheiten. Es heißt Räume des Lichts. Es ist ein Buch von ihr, das jetzt gerade übersetzt worden ist, zum ersten Mal ins Deutsche. Das Buch erschien im Original 1979 in Japan, und also in Japanisch. Und hinten drauf steht das vergessene Meisterwerk einer großen japanischen Autorin. Ich weiß nicht so recht, wie es vergessen sein kann, wenn es noch gar nie übersetzt wurde. Aber ja, ich habe diese Autorin auf jeden Fall gar nicht gekannt und war dann sehr fasziniert, eben sie so lesen zu können. Auf dem Klappentext steht noch: Räume des Lichts ist eine schildernde Wiederentdeckung über Liebe, Mutterschaft und den Kampf um Selbstbestimmung, und dann auch noch: wunderbar poetisch und außergewöhnlich zeitlos, eine japanische Virginia Woolf. Das hat mich natürlich gerade sehr angesprochen, und ich habe dann zuerst einfach das Buch gelesen. Es sind eigentlich Geschichten, die sie hier erzählt und die eben 1978 genau in 12 Folgen in einer japanischen Literaturzeitschrift Gunzo erschienen sind und die sie dann 1979 in Buchform veröffentlicht hat und die jetzt eben zum ersten Mal auf Deutsch vorliegen, übersetzt von Nora Bierich. Yuko Tsushima ist 1947, wurde 1947 geboren in Tokio, also in der Präfektur Tokio genau. Sie ist 2016 gestorben in Tokio. Ihr Vater war auch schon Schriftsteller, ihre Tochter ist auch Schriftstellerin jetzt geworden. Sie hat studiert englische Literatur und hat auch an einer Frauenuniversität studiert und dann eben ein sehr breites Werk verfasst, über das ich dann später auch noch etwas sagen möchte. Das Buch hat mich sehr fasziniert. Ich fand es auch sehr befreiend, das eigentlich zu lesen, weil also es ist eine Ich-Erzählerin, die hier erzählt über ihre Scheidung und wie sie dann eigentlich zur alleinerziehenden Mutter wird und wie sie so dieses erste Jahr als geschiedene Frau und als alleinerziehende Mutter erlebt. Zu einer Zeit, wo das nicht so, also das realisiert man beim Lesen, wo das nicht so selbstverständlich ist, dass Frauen erstens sich scheiden lassen und zweitens eben auch alleinerziehend ist. Sie ist auch berufstätig, sie arbeitet in einem Archiv und sie erzählt einfach, wie diese verschiedenen Geschichten, es sind verschiedene Situationen bei der Arbeit, viel das Leben mit ihrer Tochter, das Alltagsleben, Und was mir so gefallen hat oder was mir einfach sowieso sehr gefällt an japanischer oder auch koreanischer Literatur, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ist, dass es halt so überhaupt nicht psychologisiert wird. Also sie erzählt zwar, also die Erzählerin spricht hier in der Ich-Perspektive und beobachtet auch immer ihr Leben oder beobachtet sich selbst, aber es kommt so so völlig ohne Deutungen aus. Und das finde ich so etwas Spezielles, weil ich dann immer merke, dass ich mich so etwas anderes gewöhnt bin. Oder vielleicht auch selber das Gefühl habe, ich müsse auch selber anders schreiben. Aber das ist eben, finde ich, so das Spezielle an dieser Literatur. Eine Freundin hat dann auch gesagt, ja, ihr gefällt das auch. Ich habe das ich habe ihre Beschreibung so gut gefunden, nämlich, dass die Figur für mich nicht erklärbar wurde, nicht wirklich lesbar, dass man sie nehmen muss, wie sie sich gerade präsentiert. Das ist so dieses Leseerlebnis. Und ich lese jetzt einfach mal einen Teil von einer Geschichte vor. Diese Geschichte heißt Lichtteilchen. In der Geschichte, also in allen Geschichten, ist ein sehr wichtiges Thema eben die neue Wohnung, in der sie dann wohnen. Als sie dann mit der Tochter eben auszieht, also eigentlich ihr Mann will diese Trennung, weil er sich wie nicht bereit fühlt für diese Rolle als Vater und sich so künstlerisch verwirklichen will und eben ein eigenes Theater gründen will, und darum findet er kann eigentlich nicht mit einer Frau und einer Tochter leben, muss sie sich natürlich eine Wohnung suchen, und sie findet dann eine große Wohnung in einem Bürohaus, und diese Wohnung und dieses Haus sind sehr oft, also spielen auch eine wichtige Rolle immer in diesen Geschichten. Und das ist also die Geschichte Lichtteilchen oder ein Teil daraus. Wenn ich damals vom gegenüberliegenden Bürgersteig zu unserem Haus hinaufblickte, sah ich zuerst auf unser Fenster im dritten Stock und anschließend auf das darunterliegende Fenster, vor dem das große Schild mit der Aufschrift «Zu vermieten» klebte. Da wusste ich, dass ich gesehen hatte, was ich sehen wollte. Das Schild war das auffälligste an der Fassade unseres schmalen Bürogebäudes. Ansonsten gab es nichts Markantes, obwohl ich den extrem schmalen Bau bei genauerem Hinsehen schon recht beeindruckend fand. Die milchigen Viereckfenster und der Außenanstrich waren jedoch von derselben düsternen Tristesse wie die kleinen alten Häuser drumherum. Und wer nicht stehen blieb und den Blick nach oben wandte, dem wäre das dreistöckige Gebäude nicht aufgefallen. Nur wenn man aus einiger Entfernung die Aufschrift «Zu vermieten» im zweiten Stock entdeckte, wurde deutlich, dass das Gebäude höher als die anderen Häuser war. Trotzdem warf keiner der Passanten einen zweiten Blick auf das Schild. Täglich der Westsonne ausgesetzt, war es schon ganz vergilbt, und wahrscheinlich würde es ewig dort hängen bleiben, ganz gleich, was mit der Wohnung geschah. Ich war überzeugt, dass es auch an dem Schild lag, dass die Wohnung keinen Mieter fand. Einen anderen Grund, warum sie leer stand, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte nicht gehört, dass jemand dort gestorben war, auch nicht, dass die Wohnung im Vergleich zu den anderen im Haus schlechter war. Ich wohnte seit einem knappen Jahr dort und fand die Wohnung sogar noch gemütlicher als meine. Nachts waren meine Tochter und ich allein in dem Bürogebäude. Wenn meine Tochter schlief und ich mich vergewissert hatte, dass niemand mehr in den unteren Etagen war, lief ich ins Erdgeschoss und ließ den Rollladen an der Eingangstür herunter. Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, als wären sämtliche Wände und Böden durchsichtig und das Gebäude ein einziger riesiger Raum, in dem hier und da Stimmen widerhallten. Ich wäre gern nach Herzenslust darin herumgelaufen. Doch tatsächlich war es mir nur erlaubt, mich auf der Treppe und in der von mir gemieteten Wohnung aufzuhalten. Als ich entdeckte, dass die Wohnung im zweiten Stock nicht verschlossen war, verspürte ich eine kindliche Angst und Verwirrung. Es war, als hätte ich etwas heraufbeschworen, was in Wirklichkeit nicht sein konnte. In dem von dem Rollladen gesicherten Gebäude wurde mir angesichts dieser unabgeschlossenen Tür auf einmal der Sinn des Wortes Magie bewusst. Als ich die Tür öffnete, lag vor mir ein dunkler, leerer, rechteckiger Raum, schemenhaft beleuchtet von den durch das Schild gedämpften Lichtern der Straße, Quecksilberlampen, Ampeln und Neonleuchten. Von da an ging ich öfters in die Wohnung im zweiten Stock, aber ich blieb nie lang. Auch wenn keiner der Passanten auf der Straße hinaufsehen würde, hielt ich immer den Atem an, wenn ich mich dort aufhielt. Der Hausbesitzerin gegenüber hatte ich kein schlechtes Gewissen. Es war bloß eine Wohnung in einem alten, trostlosen Bürogebäude und dennoch mochte ich sie. Meist war ich so aufgeregt, dass ich nur schwer atmen konnte. Ich wusste kaum, wie ich mich darin bewegen sollte, lief hektisch durch die leeren Räume, sah aus dem Fenster, ich bekam eine Gänsehaut und Kopfschmerzen und irgendwann fühlte ich mich so unwohl, dass ich mich schnell wieder nach oben in meine Wohnung flüchtete. Wenn ich dann in meinem Zimmer saß, konnte ich das weiche, farbige Licht spüren, das die Wohnung durchströmte, und fühlte mich ihr noch stärker verbunden. Alle Fenster hatten die gleiche Form. Zufrieden stellte ich fest, dass, von außen besehen, unsere Wohnung im dritten und die leere Wohnung im zweiten Stock nicht zu unterscheiden waren. Anfangs hatte ich mir Sorgen über den langen Leerstand gemacht, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich an das zu vermieten Schild. Wenn es nach mir ginge, dachte ich nun, könnte die Wohnung ruhig leer bleiben. Ich versteifte mich sogar auf den Gedanken, sie würde nie wieder bewohnt werden. Dann wurde mir klar, dass jederzeit jemand das zu vermieten Schild entdecken und zum Makler gehen könnte, um die Wohnung anzumieten. Und ich bekam es mit der Angst zu tun. So sehr ich auch an dieser leeren Wohnung hing, irgendwann würde jemand dort einziehen. Für die Hausbesitzerin war es ohnehin ärgerlich, dass sie die ganze Zeit leer stand. Immer wieder ging mir durch den Kopf, dass lieber ich die Wohnung mieten sollte, bevor jemand anderes es tat. Der Umzug wäre keine große Sache, denn wir müssten ja nur ein Stockwerk tiefer ziehen. Und obwohl sie eigentlich als Büroraum konzipiert war, würde es mir und meiner Tochter bestimmt nicht schwerfallen, uns dort einzurichten. Sie war zwar nur halb so groß wie unsere jetzige Wohnung, aber weniger Platz zu haben, stellte ich mir eher wohltuend vor. Ein leeres Zimmer, in dem nur fahle Lichter tanzten. Ich würde in der Mitte des Zimmers schlafen und mich auf die langen Tage mit meiner Tochter freuen. Die Vorhänge und den Esstisch würde ich rausschmeißen. Alles, und wenn es nur ein Sitzkissen war, auf dem man es sich gemütlich machen wollte, konnte Leiden verursachen. Meine Tochter würde, wenn sie wollte, bei Freunden übernachten. Ich würde durch das Viertel schlendern und mich mit Fremden unterhalten. Wir hatten schon viele Nächte so verbracht und uns dadurch nicht aus den Augen verloren, im Gegenteil. Wir bemühten uns umso mehr darum, in der anderen den Quell der eigenen Freude zu sehen. Das leere Zimmer, da war ich mir sicher, wäre für uns der perfekte Ort zum Schlafen. Das war ein Ausschnitt aus der Geschichte Lichtteilchen aus dem Buch Räume des Lichts von Yuko Tsushima. Diese untere leerstehende Wohnung spielt dann noch eine wichtige Rolle in der nächsten Geschichte, beziehungsweise führt dann eigentlich zum Ende der letzten Geschichte. Die Ich-Erzählerin ist nämlich dann so verbunden mit dieser leeren Wohnung, dass sie sich einfach, also sie kann sich nicht vorstellen, dass dort jemand anderes, also, oder einfach jemand einziehen würde, dass sie deshalb dann den Entscheid fällt, dass sie umziehen, also dass sie umzieht mit ihrer Tochter. Und obwohl diese Wohnung, die sie eigentlich haben, ein totaler Glücksfall ist, weil sie haben diese Wohnung gefunden, also sie hat diese Wohnung gefunden, eine eigentlich sehr billige Wohnung für sie, die sie sich leisten kann mit ihrem, mit ihrer Archivstelle und wo auch Kinder erlaubt sind, und wo sie sehr viel Platz haben und die auch sehr hell ist. Und dann fasst sie aber eben den Entschluss, ohne dass irgendwie mir als Leserin dann zu erklären, dass sie eben dann umziehen in eine viel kleinere und Wohnung, die überhaupt kein Tageslicht hat und wo eigentlich die Vormieterin sagt, das ist eigentlich eine schreckliche Wohnung, niemand will hier eigentlich leben, der einzige Vorteil ist, dass Kinder erlaubt sind. Aber für sie ist dieses Gefühl dieser leeren Wohnung und dass sie das eben nicht erleben will, dass dort jemand einzieht, ist wie Grund genug, dann umzuziehen. Und so enden dann diese Geschichten von Yuko Tsushima über diese Mutter und ihre dreijährige Tochter.